Frau Silberberger, ist denn 2020 ein besonderes Verschwörungsjahr gewesen?
Ja, ganz klar. Es war der Wahnsinn. Es fing auch schon ganz am Anfang an, als die ersten Meldungen die Runde machten, dass da eine ominöse Lungenkrankheit in Asien ausgebrochen ist. Da haben sich schon die ersten Verschwörungserzählungen dazu gebildet, aus dem Labor entfleucht oder das hat doch irgendwas mit 5G zu tun, mit diesen Mobilfunkstrahlen, bestimmt alles ausgelöst davon, und hat sich jetzt in den letzten Monaten angespitzt zu einer gigantischen Verschwörungserzählungssituation, die sich wirklich in alle Gesellschaftsschichten erstreckt, die sich auf unsere Straßen erstreckt, den gesellschaftlichen und den politischen Diskurs mitbestimmt. Und wenn wir die Zahlen uns angucken, jetzt die Fallzahlen, wie sie wieder steigen, puh, dann bin ich der Meinung, dass diese Verschwörungserzählungen oder der Leichtsinn, der damit einhergeht, auch mitverantwortlich ist, dass die Pandemie sich jetzt wieder verschärft.
Ja, da sprechen Sie gerade schon an. Wir haben ja auch schon vor etwa einem halben Jahr schon mal gesprochen. Das war damals, als 5G-Masten in Großbritannien angezündet wurden.
Ja, da haben wir noch gelacht.
Ja, und gerade aber auch zum Beispiel die sogenannten Hygienedemos oder so, die ja auch viel, wenn nicht sogar großen Teils von Verschwörungserzählungen irgendwie unterwandert worden sind, die waren damals ja noch gar nicht so stark präsent, und wie Sie auch sagen, damals haben wir noch gelacht. Haben Sie denn damals vor einem halben Jahr schon damit gerechnet, dass diese Verschwörungsmythen so hochkochen würden?
Ich habe es befürchtet. Ich beschäftige mich jetzt schon eine ganze Weile damit und ich sehe, wie sich Personen sehr schnell radikalisieren können in den Dynamiken des Internets, in Gruppierungen, die sich bilden. Und ich warne schon seit Jahren davor, dass nur mal eine Situation eintreffen muss, in der sich viele kleine Gruppierungen, die sonst vielleicht versprengt waren und nicht miteinander in Kontakt standen, unter einer großen Gruppierung oder großen Bewegung zusammenfinden. Und genau das ist jetzt halt eben auch passiert mit diesen Hygienedemonstrationen, mit der Querdenkenbewegung, mit allen Menschen, die sich, wie sagen, wir stehen einfach gegen diese ganzen Corona-Maßnahmen der Regierung, und also stelle ich mich jetzt einfach auf die Gegenseite, die einfach eine Gegenposition einnehmen. Und genau das ist jetzt passiert. Da ziehen natürlich auch Rechte ihren Vorteil da draus und andere Personen, die einer politischen oder gesellschaftlichen Agenda folgen, die vielleicht irgendwelche Mittelchen und alternativmedizinischen Produkte gegen das Virus verkaufen wollen, oder auch einfach nur diejenigen, die sagen, das Virus existiert nicht, ihr braucht keine Angst zu haben, lasst uns eine Revolution machen.
Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob eigentlich Verschwörungserzählungen tatsächlich mehr geworden sind in diesem Jahr oder ob sie einfach sichtbarer geworden sind. Sind sie dann vielleicht auch dadurch einfach oder haben an Wirkungskraft auch irgendwie gewonnen, dass sie sich eben vernetzt haben oder dass sie irgendwie einen Punkt gefunden haben, wo sie zusammenkommen können?
Ja, also an Wirkungskraft gewonnen finde ich sogar sehr gut ausgedrückt in diesem Zusammenhang. Wenn das Menschen an Verschwörungserzählungen geglaubt haben oder leichtgläubig waren oder naiv irgendwelche Märchenerzählungen geglaubt haben, das ist ja nichts Neues. Das haben wir in der Vergangenheit bei Krisenzeiten schon gesehen, und da brauchen wir nur in die Geschichtsbücher gucken. Wir können auch, müssen auch gar nicht so weit zurückgehen, zum Beispiel zur Ebola-Epidemie, das ist immer so ein Beispiel dafür, dass die ganzen Verschwörungserzählungen um Bill Gates und die WHO und eine vermeintliche Impfpflicht damals schon existiert haben. Nur da die Ebola-Geschichte, da war die Welt nicht betroffen in der Form, wie sie jetzt in der Corona-Pandemie betroffen ist. Deswegen haben sich diese Verschwörungserzählungen zu nicht so vielen Menschen hin ausgebreitet. Das ist jetzt eben anders, weil wir alle betroffen sind von dieser Lage. Und dementsprechend springen mehr Leute darauf an. Und sie werden von mehr Leuten geglaubt, weil sie einfach mehr Menschen erreichen auch. Und die ganze Medienpräsenz mit diesen Bewegungen einhergeht. Dann ist das auch noch ein internationales Thema, wenn wir in die Vereinigten Staaten gucken, wie sich Donald Trump äußert. Also er verbreitet ja auch Verschwörungsmythen aktiv. Und auch in den Medien wird hier darüber berichtet. Das heißt, das Thema ist definitiv präsent. Viele Leute werden darauf aufmerksam. Wir können nicht verhindern, dass durch die Präsenz des Themas Leute auch anfangen, an diese Sachen zu glauben. Aber gerade deswegen ist es so wichtig, die Aufklärung dagegen zu setzen und die Leute zu informieren, was das für welche Theorien sind und was das für diese Erzählungen herkommen und wer die verbreitet, und dass sie vorsichtig sein müssen, wem sie glauben, und dass ihre Fakten checken.
Ja, Sie engagieren sich ja auch mit der Organisation Der Goldene Aluhut eben gegen Verschwörungsmythen aller Art und leisten da auch eben viel Aufklärungs- und Präventionsarbeit auch. Sie vergeben auch jedes Jahr den Goldenen Aluhut als Satirepreis an sozusagen die Verschwörungstheorie des Jahres. Mitvoten kann dabei, wenn ich das richtig verstanden habe, online eigentlich jeder. Jetzt habe ich gelesen, dass es dieses Jahr aber zu Schwierigkeiten kam dabei. Was ist denn da genau passiert?
Ja, sagen wir, es gibt immer so ein bisschen zu Schwierigkeiten, weil immer jemand denkt, er ist der Erste, der irgendwelche Spambots uns auf den Hals hetzt und dann 500 Stimmen für seinen Lieblingskandidaten abgeben lässt und denkt, wir merken das nicht. Das ist nichts Neues. Nur dieses Jahr hat es ein bisschen extremere Ausmaße angenommen, nachdem die Kandidaten der Querdenkenbewegung für sich selbst aufgerufen haben, was da vollkommen legitim ist. Wir freuen uns ja darüber. Haben sich offenbar auch Leute motiviert gefühlt, unseren Server direkt anzugreifen. Also nicht einfach nur zu Spam-Voten oder mit Bots zu voten, sondern tatsächlich zu einer Überlastung des Servers zu führen. Da wird jetzt aktuell vom Berliner Staatsschutz ermittelt, weil eventuell eine politische Motivation dahinter stehen könnte. Wir wissen nicht, wer es gewesen ist. Das könnte jetzt also noch durchaus interessant werden, ob da überhaupt irgendwelche Ermittlungsergebnisse bei rumkommen. Leider war es eben so, dass wir selbst dann keinen Zugriff mehr auf unser Voting hatten und selbst als der Server dann wieder irgendwann Samstagabend live ging, fingen die Attacken wieder sofort von vorne los und das Problem war einfach dieses Voting, das war die Schnittstelle, auf die attackiert wurde und wir haben uns dann entschieden, das Voting zu beenden, mit diesem Stand der Zahlen stehen zu lassen, aber die betroffenen Kandidaten, die halt natürlich exorbitant auf dem ersten Platz waren, auch weil da auch die Spam-Votes mit reingerechnet sind, die Stimmen einfach nicht zu zählen. Und die Awards dann oder den Sieg an die Zweitplatzierten zu geben, die, wie ich finde, auch vollkommen verdient haben. Und darüber ist die Querdenken-Bewegung jetzt aktuell so empört, dass sie nicht nur eine Demonstration vor unserer Veranstaltung abhalten wollen, um demokratische Abstimmungen für den goldenen Aluhut zu fordern. Nein, sie klagen auch noch oder haben angekündigt, den Klageweg zu gehen, damit sie ihre Awards bekommen. Und da reagiert jetzt gerade mein Anwalt drauf. Das ist eine Mischung aus Amüsement und Schock, der mich da begleitet gerade diese Tage. Aber es wird auf die Verleihung selbst und auf die diesjährigen Preisträger keinerlei Auswirkungen haben, egal wie die sich jetzt anstellen.
Ja, vielleicht ist auch an dieser Stelle nochmal zu betonen, dass ja der goldene Aluhut eigentlich ein Satirepreis ist.
Und ein Negativpreis. Ja. Das ist also keine Auszeichnung, wenn man den bei uns bekommt. Im Gegenteil, ich hätte eigentlich, als ich die ganze Sache damals gegründet habe, damit gerechnet, dass jemand mal juristische Schritte gegen mich einleitet, weil er diesen Award bekommt und nicht, weil er ihn nicht bekommt.
Es gibt ja bei dem goldenen Aluhut 5 Kategorien. Einmal die Verschwörungstheorien allgemein, aber dann auch Politik, Medien und Blogs, Medizin und Wissenschaft und Esoterik. Und ich habe mir gedacht, dass einige SiegerInnen tatsächlich für mich eher wenig überraschend an die Spitze gewählt worden sind. Also zum Beispiel Donald Trump oder auch die Bild-Zeitung. Was ich jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, waren tatsächlich die Waldorfschulen. Was verleiht denn den Waldorfschulen so die zweifelhafte Ehre, den goldenen Aluhut 2020 in der Kategorie eben Verschwörungstheorie allgemein zu gewinnen?
Naja, im Grunde genommen ist es die Ungültigmachung der Stimmen für Ballweg. Denn bevor die ganzen Attacken gestartet wurden und bevor zum Voten aufgerufen wurde, hat Herr Ballweg in der Kategorie eh schon geführt. Und das tut mir sehr leid für die Waldorfschulen, die sind auch sehr schockiert. Aber wir nutzen die Gelegenheit, vielleicht mal in den offenen Diskurs über die Waldorfpädagogik zu gehen. Denn Herr Steiner war ja ein Antisemit, er war ein Rassist, er war ein Eugeniker. Wir hatten ihn letztes Jahr posthum geehrt in Esoterik und Hans Pfeuffer, unser Physiker, hat auch eine großartige Laudatio auf ihn gehalten. Ich habe dem Verband der Waldorfschulen angeboten, dass ich gerne eine Stellungnahme ihrerseits verlese, wo sie sagen, dass sie diesen Award nicht verdient haben. Wir werden aber durchaus nochmal in der Laudatio darauf zu sprechen kommen, dass wir einen hohen Anteil an Impfgegnern haben unter Waldorfschülern oder Eltern von Waldorfschülern, dass die Waldorfpädagogik selber durchaus problematisch zu betrachten ist. Aber dass es vielleicht auch eine Möglichkeit ist, dort eine Reform durchzuführen und auf diese Sachen auch mal hinzuweisen und darüber in den Dialog zu treten. Wir wollen ja jetzt die Waldorfschulen nicht schmähen generell, aber es ist, wie gesagt, ein Publikumsaward und wäre Herr Ballweg nicht disqualifiziert worden oder wären seine Stimmen nicht als für ungültig erklärt worden, hätten sie den auch gar nicht bekommen. In diesem Fall tun sie mir sogar echt leid.
Mir ist auch aufgefallen, dass zum Beispiel im letzten Jahr die AfD insgesamt als Partei ausgezeichnet worden ist. Und dieses Jahr war zum Beispiel auch Björn Höcke unter den Nominierten. Das heißt, das haben Sie auch zu Beginn jetzt unseres Interviews schon mal angerissen. Es zeigt sich ja schon sehr deutlich, dass so die Verschwörungs- Mythen gerade eigentlich nicht nur in einschlägigen Blogs oder Foren oder so kursieren, sondern sich auch durchaus irgendwie auf großer, auch bundespolitischer Bühne irgendwie artikulieren können. Macht Ihnen das Sorge?
Es macht ein bisschen Sorge auf jeden Fall, wenn mit Verschwörungserzählungen, vor allem wenn sie stark menschenfeindlich, rassistisch und sich gegen Einwanderer richten, Wahlkampf betrieben wird, Stimmung betrieben wird. Da wird eine Spaltung herbeigeführt und Zorn geschürt und das ist wieder eine Grundlage für den stochastischen Terrorismus, der eine große Gefahr darstellt, wenn Menschen sich aus einer Stimmung des Hasses und des Zorns bemüßigt fühlen oder befähigt fühlen, sagen, wir ändern jetzt was, wir greifen jetzt zur Waffe oder wir legen jetzt einen Server lahm oder wir, keine Ahnung, zünden ein Haus an oder was auch immer, um ein Statement zu setzen und sagen, wir sind erzürnt darüber, dass uns beispielsweise die Flüchtlinge die Arbeitsplätze wegnehmen oder dass der goldene Aluhut verliehen wird oder irgendetwas anderes. Und dann passieren aber auch im schlimmsten Fall solche schrecklichen Taten wie Halle oder Hanau. Das ist dann der Endpunkt des stochastischen Terrorismus, wenn Menschen sterben, wenn Tötungen verübt werden im Namen des Glaubens an Verschwörungsideologien. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Das ist also nicht diese seichte und lustige Spinnerei. Wir reden hier auch nicht von Verschwörungserzählungen aus der Popkultur, sondern Sachen, die sich wirklich tief in unser gesellschaftliches und unser politisches Verständnis eingraben, die es untergraben, die unsere freiheitliche, demokratische Ordnung in diesem Land untergraben wollen. Und das ist tatsächlich eine Gefahr. Das fängt meistens mit so ganz seichten Sachen an, wie zum Beispiel, dass Reichsbürger gerne bei Leuten auf Fang gehen, sag ich jetzt mal, die Ärger mit der GEZ haben, also mit der Beitragsgebührenzentrale, die vielleicht im Hartz-IV-Bezug sind und sich vom Jobcenter ungerecht behandelt fühlen. Die gehen aktiv in diese Foren und kommentieren unter die Beiträge dieser Leute, ja, wir sind gar kein souveränes Land und der Rundfunkgebührenstaatsvertrag gilt nicht und du musst das und das und das schreiben und dann lassen die dich in Ruhe und selbstverständlich funktioniert das nicht und dann kommen die Briefe von den Gerichtsvollziehern und dann suchen sich die Leute wieder Tipps und kriegen wieder fadenscheinige Tipps von Reichsbürgern, die natürlich vollkommen eine juristische Katastrophe darstellen und so werden Menschen noch tiefer in den persönlichen Ruin getrieben. Und in diesem persönlichen Schicksalsschlag kann auch ein Radikalisierungsprozess stattfinden, der dann in Gewalt endet. Und das sollten wir durchaus im Auge behalten. Und da sollten wir auch wieder als Menschen untereinander aufeinander achten, auf unser Umfeld, wenn Menschen in Not sind, dass wir Menschen in Not helfen und zwar adäquat helfen, dass sie nicht an diese Märchenerzähler und Bauernfänger geraten, die eine große Gefahr darstellen für die Einzelperson und für die Gesellschaft.